صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bedanken Allah, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, unser Heil und Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Erst einmal danke ich Allah, tabaraka ta'ala, dass er uns alle in seinem Haus als Gäste aufgenommen hat und uns durch die Verse und durch die Hadith seines Gesandten bewirtet, alayhi salatu wassalam. Als nächstes bedanke ich mich herzlich bei den Geschwistern, die für diese Moschee verantwortlich sind. Möge Allah azza wa jal es in die Waagschale ihrer Hasanat legen und ihre Sünden vergeben. Und möge Allah tabaraka ta'ala sie segnen und ihre Kinder segnen und ihre Ehefrauen segnen und ihren Eltern barmherzig sein. Allah subhanahu wa ta'ala ist zu all diesem imstande. Und nicht nur diese Geschwister, sondern allen anderen, die unter uns anwesend sind und die nicht anwesend sind. Allahumma. Meine lieben Geschwister, erstmal der Ton ist okay so. Hört ihr mich gut? Ist alles zu laut, zu leise? Alles okay? Lieber jetzt als später? Ja, bei den Frauen ist immer wichtig, nochmal nachzufragen. Ich sage Allahu khair. Meine lieben Geschwister, über was für ein Thema könnte man an so einem gesegneten Abend sprechen? Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll, aber seht ihr, was für eine Ni'ma von Allah zu uns kommt? Dass wir uns, yani, ihr wisst, wenn wir die Ni'ma von Allah zählen würden, jetzt im Moment, was alles jetzt gerade auf uns einwirkt, wir müssten anfangen zu weinen vor Dankbarkeit vor Allah. Ob das der Islam ist, ob das der Iman ist, ob das, ja, wenn wir jetzt anfangen, die Nationalitäten zu zählen, die in diesem Raum sind, ob das das Licht ist, früher musste man Öllampen machen, was sehen kann, ob das die Wärme ist, die wir im Winter hier verspüren, ob das der Tawhid ist, zu dem Allah uns geleitet hat, ob das, wir sind in der Corona-Zeit in einem sogenannten harten Lockdown, aber trotzdem, wir beten zusammen in der Moschee. Alles andere ist zu. Nur die Häuser Allahs leuchten, als würde Allah uns sagen, Allah ist derjenige, der die Häuser erleuchtet, nicht die Menschen. Er lässt offen, was er will, und er verschließt, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, sie haben deutlich gesehen, beim ersten Lockdown am Anfang des Jahres, sie haben die Moscheen geschlossen, aber Allah wollte was anderes. Also die Menschen selbst, Allah hat sie dazu gebracht, dass sie die Moscheen wieder öffnen müssen. Und sie mit ihren eigenen Werkzeugen besiegt, subhanahu wa ta'ala. Denn, subhanallah, wenn ein Ibtila kommt von Allah, tabaraka ta'ala, und das gehört zu dem Ibtila von Allah, azza wa jal, weil alles gehört zum Qadr, tamam? Wenn ein Ibtila, eine Prüfung kommt von Allah, azza wa jal, und ja, wie willst du die Prüfung wegkriegen, außer indem du dich Allah zuwendest? Tamam? Deswegen, ich sage nicht, dass es nicht sinnvoll sein kann, dass die Menschen zu Hause bleiben. Astaghfirullah, das meine ich gar nicht. Ich will mich gar nicht auf die Diskussion einlassen, sondern ich rede nur davon, dass wir als Menschen, uns Allah zuwenden müssen als erstes. Guck mal, Allah Azza wa Jalla im Koran al-Karim zeigt uns, yani schildert uns das Beispiel von Leuten, die Götzendiener sind, Polytheisten sind, viele Götter anbeten, sind auf einem Schiff und die sind auf dem Meer. Und der Meer schlägt seine Wogen, ja, eine riesige Wellen, und das Schiff ist beinahe untergehen. Und wen rufen sie an? Allah azza wa jalla. Das ist eine Sache der Fitra. Das ist keine Sache, die nicht mal speziell für die Muslime ist. Und so habe ich, und ich kann das immer nur mehrmals betonen, zweimal jetzt erlebt in diesem Jahr, wie Leute zu mir sagen, obwohl sie keine Muslime sind, und sie haben auch dem äußerlichen Anschein nach nichts mit Religion zu tun, wenn man das so sagen darf. Aber sie sagen mir von ihrem Herzen, sie sagen, das, was heutzutage passiert, das ist von oben. So haben die das ausgedrückt. Also manche sagen höhere Gewalt, manche sagen, es kommt von Gott, manche sagen, es kommt von oben. Aber subhanallah, du siehst, wie Allah azza wa jal, was für eine Rahma. Er prüft die Menschen, damit sie wieder zu seinem Weg zurückkommen. Sogar derjenige, der nichts vom Koran kennt, der nichts von den Wahi kennt, egal welches Buch Allahs, er weiß nichts davon, aber eine Ibtila bringt ihn zu dem geraden Weg zurück. So dass er nicht sagt, ey, woher kommt das, liebe Geschwister, in deinem Innersten, dass du plötzlich das Gefühl hast, jawohl, das ist alles von Allah geleitet, das ist Gott, er macht das. Weil diese Sachen verlangen von uns, dass wir wirklich über diese Sachen nachdenken. Das als kleiner Einstieg, ich wollte eigentlich nur mich bedanken nach Allah subhanahu wa ta'ala bei den Geschwistern, die uns hier eingeladen haben. Das Thema, liebe Geschwister, das ich heute ansprechen möchte, hat etwas zu tun oder ist eine Sache, ist eine Eigenschaft in den Herzen der gläubigen Menschen. Wenn sie diese Eigenschaft in ihrem Herzen tragen, werden sie erfolgreich sein bei Allah tabaraka wa ta'ala, zweifellos. Und das ist nicht etwas Allgemeines wie der Islam oder der Iman oder der Iman al-Ghaib oder. Nein, meine ich nicht. Ich meine etwas, was man was man nennt bei uns in der Religion, ich übersetze mal auf Deutsch, die Wertschätzung. Wisst ihr, was Wertschätzung bedeutet? Was heißt Wertschätzung? Nee, das geht nicht. Ich kann nicht etwas erklären. Taqyim, Taqdir, Verherrlichung, Ta'zim. Und zwar die Verherrlichung, die Wertschätzung der religiösen Texte. Der religiösen Texte. Damit meinen wir die Offenbarungstexte, im Koran, die Sunna des Propheten. Die Texte im Sinne von, du läufst auf einem geraden Weg und jemand sagt dir, stopp, du bleibst Wort stehen. Das sagt man Waqaf auf Arabisch. Ja? Man sagt das über Umar al-Khattab, man sagt über Waqaf, keine Waqaf an der Kitabillah. Das bedeutet, auch wenn eine alte, gebrechliche, arme Frau zu ihm kommt und sagt, hör mal zu, Umar, Allah hat das und das gesagt, er könnte ihr niemals widersprechen. Aber es geht nicht um die Frau, es geht um das, was sie gesagt hat. Diese Sache, wenn wir diesen Ta'zim, diese Verherrlichung der Aussagen Allahs, seines Propheten im Herzen hätten, unsere Zustand sähe ganz anders aus. Also nur als Einleitung, du musst mal vorstellen, Allah Azza wa Jalla, was er sagt über diese Thematik. Als ein Beispiel, ich möchte jetzt mehrere Sachen nennen, je nachdem wie die Zeit natürlich uns erlaubt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sinngemäß übersetzt, O die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit nicht eure Taten hinfällig werden. Auf Arabisch, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Und ihr merkt das nicht einmal. Wisst ihr, dieser Punkt, ihr merkt das nicht einmal, das ist die Sache, wo du sagen kannst, Leute, das Gefühl, was du hast, deine Gefühle sind schön, das ist eine schöne Ebene, aber das muss nicht die Wirklichkeit sein. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, Allah ist mit dir zufrieden, das Gefühl hatte der Pharao auch. Okay? Wenn du das Gefühl hast, du bist ein Sünder, kann es trotzdem sein, dass du bei Allah ein guter Mensch bist. Deswegen, die Gefühlsebene kann dich so stark täuschen, wie, als wir in der Schule waren, hat er uns einen Versuch gemacht. Man hat drei Wassertöpfe genommen und den einen Topf ganz kaltes Wasser, einen Topf ganz heißes Wasser und du machst deine Hände rein für ein paar Sekunden. Ja? Und dann machst du sie beide in den mittleren Topf, wo Wasser von Zimmertemperatur ist. Was spürt man dann? Also eine Täuschung. Ne? Ich spüre eine Täuschung. Dann denkst du, mit der einen Hand, das ist richtig heiß. Mit der anderen Hand ist es richtig kalt. Ja? Die gleiche Wasser. Und das ist die Gefühlsebene. Und die ist sehr gefährlich, weil Weil wir lassen uns dadurch täuschen. Also lass uns, wir brauchen uns nichts vormachen. Wir alle können diese Sache verfallen. Wir alle haben das Gefühl, wenn es gut klappt im Leben, wenn wir gut verdienen, wenn wir Sadaqa geben können, wenn wir geheiratet haben, wenn wir Kinder haben, wenn es familiär gut läuft, wenn ich das und das gemacht habe, das, Alhamdulillah, yani, Astaghfirullah, ich muss nur noch sterben, damit ich ins Paradies gehe, sag es ehrlich. Der Prophet hat was anderes gesagt, er sagte, eine Überlieferung, wer Ayat al-Kursi nach jedem Fardgebet liest, den hält nichts ab von Jannah außer der Tod. So hat er gesagt, aber wir haben einen anderen Maßstab. Wenn wir unsere Gefühle ansetzen, als diesen Maßstab. Und deswegen, gerade bei diesem Vers, ein Sahabi dachte, seine Taten sind zunichte, weil er dachte, er wäre angesprochen vom Vers. Und der Prophet sagt so, nein, du bist nicht damit gemeint. Weil er hat das mit seinem Gefühl verstanden. Und nicht mit was? Mit dem sogenannten, alaikum salam, mit dem sogenannten Ta'zim al-Nas. Das heißt, dass wir den Text, den wir vor uns haben, verstehen und uns daran halten und keinen Zentimeter davon abweichen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, inshallah ta'ala, wie Allah es lässt, Zeit lässt, für Beispiele unter den Menschen früher, wie sie sich an die Sache gehalten haben, auf Deutsch sagt man ohne Wenn und Aber. Wir alle bitten heutzutage Richtung Mekka. Aber das war ja nicht immer so in der islamischen Geschichte. Wir wissen, der Prophet والسلام, hat am Anfang in Richtung Jerusalem gebetet und dann ist er ausgewandert nach Medina und dann hat er wie viele Monate immer noch nach Jerusalem gebetet? 16, 17 Monate, heißt Sahih Bukhari. Also über ein Jahr, fast eineinhalb Jahre noch hat er in Jerusalem gebetet. Und dann kam ein Vers. Und der Vers ist in Surat al-Baqarah, فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Das heißt, wende dein Angesicht in Richtung der heiligen Moschee. Dieser Vers, der hört sich so einfach an. Der hört sich so einfach an. Aber wisst ihr, was Ibn al-Qayyim, rahimahullah, bei diesem Vers gesagt hat? Er sagte, dass diese Verse waren eine riesig große Fitna für die Menschen. Das war nicht so, weil du bist reingewachsen. Aber wisst ihr, wenn man heutzutage euch sagt, ja, was soll ich euch sagen, wenn in manchen Ländern, vielleicht unter uns sind manche aus Marokko, manche aus Algerien, manche aus Ägypten, manche aus anderen arabischen Ländern, wir sind öfter Sachen gewöhnt aus unserer Religion. Und jetzt sagst du jemandem, lieber Bruder, sag doch, ich hab da schon. Dann sagst du jemandem, Achi, das gehört nicht zum Islam. Das, was ihr da die ganze Zeit gemacht habt, das ist Tradition, das ist keine Religion. Nimm die Leute das so einfach hin? Also nicht jeder, ne? Also selten. Die meisten Leute erstmal schockiert. Ja, Moment. Ich weise dich auf etwas hin, was nicht Religion ist. Was meinst du, wenn man dich auf etwas hinweist zu verlassen, was Religion ist oder war? Wie das Beten Richtung Jerusalem. Versteht ihr? Das war Religion. Und du hast es jetzt unterlassen für etwas anderes, Gleichwertiges. Religion wieder. Tamam? Ja, statt die Richtung, die Richtung. Was ist eine Fitna? Ich will das nur verdeutlichen, weil so viele Leute heutzutage, wenn sie mit einer Sache aufgewachsen sind, dann sagen sie, das gehört zum Islam so dazu. Ja? Aber wenn du ihnen sagst, nee, das hat mit Islam gar nichts zu tun, dann sind sie erstmal schockiert. Und genau diese Sache, plötzlich sagst du von da nach da, dass viele Leute waren schockiert. Deswegen Al-Qayyim rahimahullah sagte, dass die Menschen damals, die waren in verschiedenen Gruppen gespalten, aufgrund dieser Verse, die herabgesandt worden sind. Die einen von ihnen waren das Volk der Schrift. Die Ahlul Kitab. Warum? Was meint ihr, ich bin natürlich von euch diejenigen, die den Tafsir dazu nicht kennen. Okay? Was meint ihr, warum das Volk der Schrift für sie das eine Fitna war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Qibla gewechselt hat? Nochmal bitte?
Weil sie auch Jerusalem verehren. Das war für die eine Peinlichkeit oder so eine Beleidigung. Dass
sie das okay, sehr, interessant, ja.
Weil sie ja selbst die Richtung und dann durch, die, durch den Wechsel war es auch für sie eine Versuchung, beziehungsweise nicht akzeptabel.
Wie die Brüder weiter gesagt haben, das Volk der Schrift verherrlicht, wie heißt das, oder für sie ist Jerusalem eine besondere Stätte. Tamam? Bis heute noch. Ja? Und dass der Prophet a.s.w. sich abgewandt hat von dieser Qibla, war für sie ein Beweis oder ein Hinweis, dass er sich von der Qibla der Propheten damals abgewandt hat. Das ist eine Art Jahl Murakkab, sagt man auf Arabisch, weil die haben eine falsche Information. Sie denken, das ist die wahre Qibla der Propheten, weil wisst, die meisten Propheten waren von den Kindern Israels. Das ist zweifellos. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, er hat die Welt, er hat die Kinder Israels bevorzugt, ja, weil er hat sie bevorzugt in der Hinsicht, dass er ihnen viele Propheten geschickt hat. Unter den Arabern kennt ihr weniger. Das heißt, die haben gesagt, seht ihr, das ist der Beweis. Er wendet sich von der Qibla der Propheten vor ihm ab. Das war eine Fitna für sie, weil, wegen dieser Argument. Die zweite Gruppe von Menschen waren die Polytheisten, die Mushrikin aus Mekka. Warum war das für sie eine Fitna? Er wendet sich doch der Kaaba zu. Ist doch schön.
Verlieren die Herrschaft
der Kaaba. Ja. Vielleicht, weil sie dachten, warum befiehlt erstmal Allah das und dann das?
Das heben wir uns auf für die schwachen Gläubigen.
Okay. Okay, die verlieren die Macht über Kaaba.
Verlieren die Macht über Kaaba? Könnte sein, aber er ist ja noch in Medina. Er hat in Makkah nichts zu tun, er hat nichts zu sagen in Makkah. Erst später, als er erobert hat. Aber Makka, dass er sich zugewendet hat Richtung Makka, wo die ganzen Asnam, die ganzen Götzen noch dort sind, die haben gesagt, schwer, noch ein bisschen, und der kehrt zurück zur Religion seiner Vorväter. Ja. Noch ein bisschen, und er wird wieder zurückkehren zur Religion von Abu Talib und Abu Lahab und
Bani Hashim. In dem Fall müssen die schweigen, weil
nein, du redest aus deinem Kopf. Wir unseren Kopf, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, was soll er mehr machen für diese Quraysh? Er schickt ihm den Besten der Besten. Und die kennen ihn. Also, sie haben gar kein Argument. Aber egal. Das andere waren die schwachen Gläubigen. Schwachen Gläubigen, für sie ist ein Problem. Plötzlich, du sagst ihnen links und dann plötzlich rechts. Bis heute, liebe Geschwister, bis heute, wenn du schwachen Gläubigen redest, sie verstehen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu ma yurid, fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt und macht, was er will. Manchmal du redest mit andersgläubigen Menschen und sie sagen, ja wie im Islam, einmal ist es so, einmal ist es so. Also einmal ist die Regel so, dann später wurde sie geändert so. Ja, und die sagen, Gott wusste nicht, was er will. So, versteht ihr? Hasha, subhanahu wa ta'ala. Sie verstehen nicht, Allah ist Hakim. Sogar die Menschen ändern ihre Regeln. Als ich klein war, durfte man rechts bei Rot abbiegen in Deutschland. Ja? Irgendwann wurde die Regel geändert. Hör mal zu, du darfst nur abbiegen, wenn ein Pfeil da steht. Ein grüner Pfeil ist drin. Ja? Die Regeln ändern sich, die werden angepasst und das gehört zur Hikma der islamischen Gesetzgebung, dass sie sich anpasst. Auf jeden Fall, die schwachen Gläubigen, für sie war es eine Fitna. Er sagt, das ist keine wahre Religion. Einmal so, entweder das bleibt so. Ja, ihr kennt die Menschen manchmal, die sagen, es muss immer gleich bleiben. Naja, muss überhaupt nicht gleich bleiben. Im Gegenteil, in dieser Gesetzesänderung ist Ibtila für die gläubigen Menschen. Wer daran glaubt, Allah erhöht ihn um Rangstufen. Wie zum Beispiel die Ahl Kitab, die zur Zeit des Propheten waren, alayhi salatu wassalam. Allah hat sie zweimal geprüft mit Propheten. Wie zweimal? Der Jude und der Christ von damals, ja, in der Zeit des Propheten, manche waren bei La ilaha illallah, sag, oder? Das heißt, dieser Mensch wächst auf unter Eltern, die Moses oder Jesus folgen. alayhi salatu wassalam. Das heißt, dieser Ibtila ist da, sie müssen an diesen Propheten glauben. Es gibt noch keinen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die gibt es erst später kam. Tamam? In der sogenannten Fatra leben sie jetzt. Ja? Und plötzlich kommt jemand und sagt, ich bin ein Gesandter Allahs. Tamam? Khatam al-Nabiyyin. Dieser Ibtila war da. Sie mussten ein zweites Mal glauben. Deswegen Allah sagt im Koran was über sie. Wer kennt den Vers? Allah sagt, أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَا أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا. Jene erhalten ihren Lohn zweifach dafür, dass sie geduldig waren. Ja. Was ist Ibtila? Das ist keine lockere Angelegenheit. Plötzlich kommt jemand und sagt, ich bin ein Prophet. Allah ist nicht so einfach. Du redest von heutzutage aus einer Perspektive, du hast Millionen von Informationen über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und du kennst seine Mu'jizat und du kennst den Koran komplett und ja, das ist was ganz anderes. Aber du musst in der Zeit damals gelebt haben. Aber wer weiß, dann weißt du, ob du zu Abu Lahab gehören würdest oder zu den anderen. Weißt du nicht. Ja? Tayyib, dann kam dieser Vers und die Starkgläubigen, die Gefestigten im Glauben, ihr kennt die Geschichte, wer von euch war schon in Medina, der weiß, die Masjid al-Qiblatain, die Sahaba stehen man sagt, es war im Asr-Gebet, weil die Offenbarung kam zur Dhuhr-Zeit ungefähr, aber erreichte die anderen dann erst später. Wie dem auch sei, die Leute stehen im Gebet und beten in Richtung Norden, weil von Medina aus nach Norden, da oben ist Jerusalem. Und nach Süden ist Mekka. Die Leute stehen im Gebet und da kommt ein Mann rein und spricht die Betenden an und sagt ihnen, hört, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat eine Offenbarung bekommen, in der es heißt, dass wir uns in Richtung Mekka wenden sollen. Und was machen sie im Gebet? Noch bevor sie das Gebet beendet haben, noch bevor sie nachgefragt haben, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand so jetzt kommt plötzlich also und erzählt irgendetwas? Das ist der Gesandte des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und sie wenden sich im Gebet um und verrichten die Gebete. Taban, viele Fiqh-Vorteile gibt es in dieser Geschichte. Aber was ich damit sagen will, ist, was für ein Taslim, was für ein Ta'zim, was für eine Gottergebenheit, was für eine Akzeptanz, was für saubere Herzen. Da kommt ein Vers, bewegt sie. Hast du mal versucht, jemanden zu überzeugen? Einen Menschen, einen Homo sapiens sapiens? Hast du mal versucht, ihn zu überzeugen von La ilaha illallah, dass der Islam die Wahrheit ist? Wie viel musst du mit ihm reden? Wie viel musst du von diesen falschen Informationen, die er hat, erstmal aus seinem Herz rausbringen? Da hat diese Herzen so sauber, kommt der Vers und er macht einfach, was Allah und sein Gesandter ihm gesagt haben, sallallahu alaihi wasallam. Und auf der anderen Seite, Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sagte, Yahdi man yasha. Er reitet recht, wen er will, hat diese Menschen recht geleitet, indem sie die richtige Richtung bewegt haben. Und leitet in die Irre, wen er will, hat sie in die Irre geleitet. Warum? Weil auch Aufgabe ist es, den Text anzunehmen, wie er ist. Was geht es euch an? Überleg, weil viele Leute sagen, ja, ich will erstmal das verstehen, warum ich das mache. Nein, nein, du machst erstmal und vielleicht verstehst du es irgendwann einmal, aber vielleicht auch nicht, muss nicht sein. Und von diesen Geschichten, liebe Geschwister, gibt es viele, viele, viele Beispiele. Ich gebe euch ein zweites Beispiel. Das ist ein Beispiel, die Geschwister, was die Würde des Menschen angeht. Und wie ein Sahabi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine Würde unter den Koran setzt, beziehungsweise seine Würde aufgibt und seinen Stolz aufgibt, weil Allah subhanahu wa ta'ala etwas Bestimmtes gesagt hat. Und das ist eine Geschichte von einem Mann namens Ma'qil ibn Yasar radiallahu anhu, möge Allah ihm zufrieden sein. Er hatte eine Schwester und Ma'qil selbst war der älteste männliche Mahram von ihr. Und automatisch dann ist er ihr Vormund beim Heiraten im islamischen Sinne, ist er Wali beim Heiraten, tamam? Yani, was ist Wali? Wali hat viele Bedeutung. Aber eins davon ist es, denke ich, der sich um sie kümmert, der ihre Angelegenheiten verwaltet. und derjenige, der sie in diesem Fall verheiratet, wenn sie heiraten möchte. Und so war es auch, er verheiratete sie an einen Sahabi. Nach gewisser Zeit haben sie sich nicht verstanden und der Mann hat sich von dieser Frau geschieden. Und die, ihr wisst ja, wie es ist, wenn ein Mann den Talaq spricht, dann gibt es ja danach die sogenannte Wartezeit, die Idda-Zeit. Was bedeutet Idda-Zeit? Ja.
Drei Menstruationen.
Was heißt, ha?
Es müssen grundsätzlich drei Menstruationen.
Nee, was heißt das, Idda-Zeit? Was heißt das?
Wartezeit.
Was also, haben
dieser Zeit, wenn sie sich wieder versöhnen, mindestens muss man keinen neuen
Ehepartner. Ganz genau. Das ist eine Phase, ich sag's nochmal, damit, falls die Schwestern uns dann hören, ja. Das ist eine Phase, die beginnt, bevor sozusagen die Scheidung endgültig durch ist. Das haben die in anderen Gesetzen beim Islam abgeschaut, in Deutschland so abgeschaut. In Deutschland gibt es auch diese Idda-Zeit. Nachdem man sozusagen den Scheidungsantrag gestellt hat, bis die Scheidung durch ist, gibt es erstmal ein Trennungsjahr und bla bla bla. Und dann kommt man vom Richter, der Richter fragt nochmal ein, seid ihr, wollt ihr wirklich euch trennen? Ja? Und erst wenn beide sagen, jawohl, vom Richter, dann erst gibt es die endgültige Scheidung. So in Deutschland ist es. Wenn ich sage vom Islam, es gibt nur Islam. Inna dina inda Allah Islam. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ja. Natürlich kann sein, dass sie es vom Christentum abgeschaut haben, aber ich weiß nicht, ob es im Christentum so ist. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber letztendlich, wenn es im Christentum so ist ja die Offenbarung ursprünglich von Allah, tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Dann ist diese Idda-Zeit gekommen. Und wie wir gesagt haben, die Möglichkeit der Versöhnung ist da. Und wenn man sich versöhnt, dann, alhamdulillah, können sie wieder zurückkommen, ohne dass was, wie der Bruder gesagt hat, ohne dass sie einen neuen Ehevertrag abschließen müssen. Aber er hat geschieden einmal, khalas, einmal umkehrbaren, rückgängig machenden Scheidungen sind weg. Also er kann das Spiel noch einmal machen, beim dritten Mal kann er nicht mehr zurück. Weil Islam ist weise, weil wisst ihr, Scheidung soll ja eine Lösung von Problemen sein. Okay? Einmal geschieden, weil der Mann zum Beispiel seine Geduld nicht mehr hatte. Das zweite Mal geschieden, weil die Frau durchgedreht ist. Okay? Beim dritten Mal, khalas, dieser Adab, bis wann soll der gehen, diese Quälerei? So? Ihr versteht euch nicht, denn jeder sucht sich einen anderen Partner und jeder guckt sein Leben, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, die Zeit, Idda ist abgelaufen. Und wie es so oft die Realität ist, die Leute bereuen und sagen, nein, ich will doch wieder zurück. Und der Mann sagte zu Maqil, ich möchte deine Schwester wieder heiraten. Und dann sagt Maqil zu ihm, vergiss es. Das sind meine Worte jetzt. Er sagt, nein. Warum nicht? Er sagte, ich habe dir meine Schwester zur Ehefrau gegeben. Ich will nur, dass ihr das einmal verinnerlicht. Yani, stell dir mal vor, es ist deine Schwester. Stell dir mal vor, das ist deine Schwester. Ich habe dir meine Schwester zur Ehefrau gegeben. Und ich habe, auf Arabisch, Akramtuk heißt so viel wie, in diesem Zusammenhang heißt so viel wie, ich habe dich auch noch unterstützt. Vielleicht hat er sogar noch den Mahr für ihn bezahlt. Irgendwas hat er gemacht, hat nicht gesagt was. Ich habe dich noch unterstützt, ja, wahrscheinlich finanziell. Ja, ich habe dich geehrt, heißt das Wort. Ich war dir gegenüber großzügig. Vielleicht hat er ein gutes Wort eingelegt, dass seine Schwester nicht so viel Mahr verlangt von ihm und so weiter. Ich habe dich geehrt und der Lohn für all das war, dass du meine Schwester hast scheiden lassen. Diese Worte, wer Scheidung durchgemacht hat, weiß, was das bedeutet. Die Verletzung der Ehre, die Gelder, die verschwendet. Die Kopfschmerzen, weil bis zu einer Scheidung kommt, gibt es Kopfschmerzen und Sitzen und Versöhnung. Gehen zum Imam, gehen zum Sheikh, wenn eh schon alles vorbei ist und kaputt ist. Ja, und versuche, Sheikh, kannst du nicht mal noch irgendwas zaubern oder so? Ja, oder mach Ruqya, die hat bestimmt irgendwas. Ja, und am Ende geschieden, nach den ganzen Strapazen. Und geschieden heißt was? Die Frau kehrt zu ihrem Wali wieder nach Hause zurück. Hammer. Und dann kommst du nach all diesen Kopfschmerzen. Willst du nochmal das machen? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nochmal mit ihr dich zankst und nicht verstehst, ist groß. Ich gehe doch das Problem nicht nochmal. Und er hat abgelehnt. Mumtaz hat abgelehnt. Aber das Problem ist bei seiner Ablehnung, alles, was ich erzählt habe an Gründen, die natürlicherweise stattfinden, an Problemen meine ich, ja, diese Kopfschmerzen, trotzdem bleibt die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man ja'akum tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Er hat gesagt, wenn zu euch jemand kommt, mit dessen Religion und Charakter ihr zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Wenn ihr das nicht macht, wird es viel Unheil auf Erden geben. Guck mal, diese allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da kannst du nicht nachher kommen und sagen, ja, aber er meinte so und so. Warte mal, wer bist du, dass du jetzt die Aussage des Propheten einschränkst und sagst, er meinte das so, aber er meinte nicht, wenn man nochmal zweites Mal heiratet, drittes Mal heiratet. Hast du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergessen, das zu erklären? Hascha. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten vergessen zu sagen, Moment, gemeint ist, Hascha, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen Allah azza wa jal hat Surat al-Baqarah einen Vers herabgesandt in Bezug auf diese Geschichte speziell von Ma'qil radiallahu ta'ala anhu, und er sagte: Wenn ihr euch von euren Frauen scheiden lasst und sie ihre Wartezeit erreicht haben, ja, diese Endzeit ist vorbei, dann haltet sie nicht davon ab, wieder die Frauen, das heißt die Frauen, dann haltet diese Frauen, in diesem Fall die Schwester von Makel, dann haltet diese Frauen nicht davon ab, dass sie wieder ihre Ehemänner heiraten. Das heißt, ihre gemeint ist ihre Ex-Ehemänner wieder heiraten. Diese Aussage Allahs tabaraka wa ta'ala hat bei Ma'qil diese Wirkung gehabt in seinem Herzen, dass er gesagt hat, fertig. Allah hat das gesagt, ich verrate ihn. Dieser Istislam, dieser Ta'zim, das Nass, diese Verherrlichung der Texte, dass man sich denen ergibt, ohne Wenn und Aber, haben wir nicht nur in diesem einen Beispiel. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Das hat also alles mit Würde zu tun. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel, das noch von größerer Problematik war und noch größere Verletzung der Würde ist. Nicht nur eines Mannes oder einer Frau, nein, nein, unsere Würde aller. Deine Würde, meine Würde, unsere aller Würde. Wenn du Glauben hast. Und die Würde deines Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ihr kennt die berühmte Geschichte im Arabisch Hadithatul Ifk, die berühmte Geschichte, in der Aisha radiallahu anha verleumdet wurde. In der, damit man versteht, was er meint, tut mir leid für den Ausdruck, aber wurde ihr vorgeworfen, dass sie mit einem anderen Mann fremd gegangen ist. Radiallahu ta'ala, hascha, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie ja freigesprochen von diesem Vorwurf. Und deswegen die Ahle Sunna Jama'a sagt, wer nicht daran glaubt, wer nicht daran glaubt, dass Aisha radiallahu anha unschuldig ist, der ist ungläubig. Weil Allah hat ja im Koran gesagt, dass sie unschuldig ist. Ja. Auf jeden Fall, in dieser Geschichte, yani, leider verfallen gläubige Menschen auch, weil sie eben Menschen sind wie andere auch, manchmal Gerüchten, die in die Welt gesetzt werden. Und damals gab es dieses Gerücht, was verbreitet worden ist. Ihr kennt die Geschichte, die waren auf der Reise, ja, die ganze zusammengefasst, die waren auf der Reise und wie heißt es, Aisha radiallahu anha war als Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam in sogenannten so einem Häuschen, Zeltchen, sage ich mal, das man gespannt hat auf dem Kamel. Tamam? Dass die Frau gar nicht gesehen, weil die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sah man gar nicht. Nix. Keine Nase, keine, gar nichts von ihrem, von ihrem Körper. Und sie wurden getragen, diesen Haudatsch, die man auf diese, diese Zelte, die man auf den Kamelen drauf macht. Und sie war sie war leicht. Und deswegen, man setzte das ab und sie war nicht drin. Und man setzte das wieder auf das Kamel drauf, auf das Reittier drauf und reiste ab und bemerkte nicht, dass sie nicht dabei war. Weil sie war kurz weg. Da. Ja, sie blieb zurück. Und wer fand sie? Fand sie einen Sahabi, weil er, der Prophet a.s.w. und allgemein, wenn man damals reiste durch die Wüste, man reiste nicht so, ja, sondern man reiste in einer Karawane nacheinander. Und ganz hinten jemanden, der kräftig ist, jemand, der stark ist, jemand, der einen anderen aufheben kann, aufsammeln kann, der was findet, mitnimmt. Ja, nicht so ist die. Und der eine war da unterwegs und hat dann Aisha Radan gesehen und hat sie erkannt. Und er sagt, als Aisha das erzählte, sie sagte, er erkannte mich noch bevor der Hijab fard wurde. Tamam? Er erkannte mich, weil nach dem nachher hätte sie nicht erkannt. Hat sie gesehen schon vorher, sie wusste, wie sie aussieht. Er sagte nur einen Satz. Wer weiß es? Was sagst du, wenn du eine Musiba siehst? Musiba. Die Frau des Propheten wird vergessen in der Wüste. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mehr hat er nicht gesagt. Was für ein reines Herz. Also, das alles, er hat nicht mal sie angesprochen. Wie geht's dir? Brauchst du was? Nix. Hat nur gesagt, hat sie mitgenommen auf dem Reittier nach Medina rein und die Heuchler, als sie das gesehen haben, haben sie ein Gerücht verbreitet. Und dieses Gerücht, subhanallah, war, yani ich will den Vortrag jetzt nicht dafür nutzen, ich will nur sagen, dieses Gerücht, die Geschwister, war yani, sehr hart. Es war sehr, sehr, sehr hart, weil es sich verbreitet hat. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass die Menschen beeinflusst werden. Egal, wie du mit ihnen redest und was du ihnen sagst, die Menschen, je mehr Leute auf dich einwirken, die sagen, der so und so hat gesagt, der so und so hat gemacht, der so und so ist ein so und so. Egal. Und diese Fittern, möge Allah euch davor schützen und bewahren, ja, sind auch in Moscheen vorhanden. Und ihr seid nicht besser als andere Gemeinschaften. Deswegen muss man immer noch vor Augen halten, wer profitiert denn von dieser ganzen Story? Und da in dieser Geschichte haben die Heuchler davon profitiert. Und dann weißt du auch, dass die Heuchler es waren, unter der Leitung von na, wie heißt er? Der Oberste von den Heuchlern in Medina. Abdullah ibn Ubay. Und seine Leute, die waren die, die profitiert haben. Also 1 plus 1 ist 2. So einfach ist die Geschichte. Das Problem ist aber, und das ist, was mein Anliegen ist an Geschwister wie euch. Weil ihr seid eine Gemeinschaft wie jeder andere auch. Ich besuche euch zum ersten Mal. Da? Aber trotzdem, ihr seid eine Gemeinschaft wie jeder andere auch. Und diese Prüfungen, die werdet ihr ausgesetzt werden, früher oder später. Geschichten, Gerüchte, die erzählt werden. Ich kann nur appellieren an das Herz von jedem von euch, dass er sich merkt, Allah hat gesagt, in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Das heißt, wenn ein Frevler mit einer Nachricht kommt, dann vergewissert euch. Seid erstmal sicher, ist diese Information wirklich, stimmt sie? Auch wenn der andere sagt, jawohl, hat er gesagt, auf jeden Fall, ich war dabei, ich habe es gehört. Vergiss all das. Menschen verstehen falsch, Menschen haben schlechte Absichten, Menschen träumen und dann denken sie, das war real. Wallah, mir auch schon passiert, du denkst, du wachst auf und sagst, was ist echt und was nicht echt. Kann passieren, ja, Achi. Deswegen einfach vergewissern. Yani, was tut es denn weh, dass man seinem Bruder sagt, Bruder, sag Allah für die Information, aber ich vergewissere mich noch einmal, bevor ich über einen Menschen schlecht spreche und nachher muss ich ihm ins Gesicht gucken und ihm sagen, tut mir leid, ich habe was in deinem Namen falsch gesagt. Das ist viel anstrengender, als dem zu sagen, warte mal erstmal. Vielleicht hast du es falsch verstanden. Das kann nicht sein. Ach, auch wenn er es gemacht hat, der hat so viele Hasanat, Der hat doch schon mal gebetet in seinem Leben, oder nicht? Sein Salah ist nicht wertvoller als die Sünde, die er gemacht hat. Kennst du einen? Ja, ist doch klar. Das heißt, du kannst immer eine Entschuldigung für deinen Bruder finden. Es geht, wenn du willst. Ja. Und damals, auch manche haben das Gerücht verbreitet, und da war ein lieber Sahabi, der hieß Mistah. Und dieser Mistah, leider, gehörte er zu denen, radiallahu anhu, die auch über diese Sache, über Aisha, radiallahu anhu, schlecht gesprochen haben, das Gerücht weitergegeben haben, nicht erfunden haben, weitergegeben haben. Für Mistah ist es dumm gelaufen, weil er war finanziell abhängig von Abu Bakr. Und Abu Bakr hat dann gesagt, als er es mitbekommen hat, hat er gesagt, nachdem die Sache vorbei war natürlich, ja, hat er gesagt, Wallahi, ich werde nie wieder ihn finanziell unterstützen. Okay. Ehrlich gesagt, aus unserer Sicht, hat recht, oder nicht, als Strafe. Also, jetzt mal so vorweggenommen, yani, er redet schlecht über die Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er redet schlecht über unsere Mutter. Er hat sich nicht vergewissert. Also, schlecht reden ist ja Riba, ne? Aber wenn es auch noch gelogen ist, nennt man es Buhtan. Okay, also es ist ganz übel, ja. Auch im deutschen Gesetz ist Verleumdung strafbar. Was ist die sowohl Verleumdung als auch üble Nachrede. Riba, Namir, beides im deutschen Gesetz ist strafbar. Dann hat er als nächstes hat er über seine Tochter schlecht gesprochen. Ja, wenn du gar keinen Glauben hast, Nachri, er hat über deine Tochter schlecht gesprochen. Da, also in allen Hinweisen, in allen Hinsichten, er hat was sehr Übles gemacht. Aber was ist passiert? Allah subhanahu wa ta'ala sendet einen Vers ab in Surat An-Nur. Und dieser Vers ist nicht, du musst ihm verzeihen, du musst ihn wieder verfinden. Nein. Allah hat nur gefragt, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Hättet ihr denn nicht auch gern, dass Allah euch verzeiht? Diese Regel im Islam, dass die Belohnung bei Allah von gleicher Art ist wie die Tat, die du in diesem Leben machst, das finden wir sehr, 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 sehr viel. Und deswegen kannst du lernen als Grundsatz, wenn du jemandem verzeihst für Allah, dann kriegst du das, wird Allah dir auch verzeihen. Wie dieser eine Mann, über den der Prophet uns erzählt hat, sallallahu alaihi wasallam, von den Kindern Israels, der war reich. Und er hat den Leuten immer Geld geliehen. Und er hat seinem Kassenwart gesagt, wenn jemand zu dir kommt und er sagt, ich kann nicht bezahlen, dann erlass ihm die Schuld, auf dass Allah uns unsere Schuld Yawm al-Qiyamah ebenfalls erlässt. Und der Prophet sagt, so war es dann auch. Yawm al-Qiyamah hat Allah ihm ebenfalls verziehen. Die Tat bei Allah oder die Belohnung bei Allah ist von gleicher Art Tat, wie du machst in diesem Leben. Und deswegen, die Frage war nur, hättet ihr nicht auch gerne, dass Allah euch verzeiht? Und Abu Bakr sagte, selbstverständlich. Was für ein Vergleich. Ich verzeihe jemandem, der etwas schlecht gesprochen hat, meine Tochter. Ich habe so viele Fehler, so viele Sünden, so viele schlechte Sachen. Ja, aber Qiyamah ist Ewigkeit. Wie lange wird er reden schlecht über? So lange er lebt, mehr kann er nicht. Aber Ewigkeit, ich kriege dafür eine Vergebung, aber für alle Ewigkeit. Deswegen, es war nur eine Frage, nicht eine Anordnung. Und das muss man, der Sache muss man nicht mal nachkommen. Ne? Es gibt zur Zeit des Propheten, da gab es ein Ehepaar. Die Frau wollte mit ihm nicht mehr zusammenbleiben. Und sie hatte allen Grund dazu. Ja? Und der Mann ging zum Propheten und sagte, kannst du bitte mit ihr reden, kannst du bitte versuchen, dass sie bei mir bleibt und dass sie nicht weggeht und so und so. Und aber was hat mit ihr gesprochen? Und dann hat sie, am Ende hat sie nur eine Frage gestellt. Sie hat gefragt, was du mir sagst, ist es ein Befehl oder eine Bitte? Er sagte, eine Bitte. Er sagte, ich will nicht bei ihm bleiben. Fertig. Kann sein, dass man dass diese Frau niemand kennt. Eine Unbekannte. Vom Namen her sowieso, vielleicht findest du sie in der Sira, aber ist nicht so, das war's. Möchtest du bei ihm bleiben? Ist es ein Befehl? Nein, es ist kein Befehl. Krass, ich will nicht. Auf der anderen Seite, was ist mit dem Adoptiv, der war Adoptivsohn, bis die Tabani verboten worden ist, Zayd ibn Haritha, da war er schwarz. Und als er dann verheiratet hatte, والسلام, an eine Frau, sagte sie, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesehen. Sie wollte eigentlich nicht, aber weil der Prophet es ihr vorgeschlagen hat, hat sie akzeptiert und gesagt, ich habe so viel Segen gesehen, wie so dass die Leute mich sogar beneidet haben. Ja, beneidet haben im positiven Sinne. Ja. Meine lieben Geschwister, in der Schule endet eine Unterrichtseinheit nach 45 Minuten. Da. Und ich finde, wie man auf Deutsch sagt, in der Kürze liegt die Würze. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Herzen reinigen. Und Allah azza wa jalla unsere Herzen öffnen für qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Es geht nicht darum, dass wir viele Geschichten hören und so. Es gibt noch mehr Beispiele, könnt ihr euch vorstellen. Die Sahaba ist ja voller Beispiel dafür. Stichwort, guckt euch mal die Offenbarung an zu Amin al-Rasul, bima unzila ilayhi min Rabbi al-Muminun. Wie sie einfach Sachen gemacht haben, wenn du die praktizierst in deinem Leben, wirst du genau das Gleiche bekommen wie sie. Da kommen zwar keine Verse herab wegen dir, aber den Khair, den du sehen wirst, wenn du dich Allah in seinem Gesandten fügst, ist etwas, was du selbst verspüren kannst. Möge Allah azza wa jalla euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, wenn ich was Falsches gesagt habe. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.